NZZ Live.
Liebes Publikum, liebe Sportbegeisterte, liebe Daniela, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu diesem Abend von NZZ Live und freue mich sehr, dass wir uns heute Abend dem Sport widmen dürfen. Ich bin Eva Breitenstein, ich bin Sportjournalistin bei der NZZ und werde heute dort den Abend führen. Und im Anschluss an unser Gespräch haben Sie selber noch die Möglichkeit, Daniela Fragen zu stellen, so etwa in den letzten 20 Minuten des Gesprächs. Daniela Rief nimmt uns heute mit in die Welt des Langdistanz-Triathlons. Sie war eine der erfolgreichsten Athletinnen der Disziplin, fünffache Weltmeisterin über die Ironman-Distanz, die aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und einem Marathonlauf besteht. Letztes Jahr ist sie zurückgetreten und wird uns heute unter anderem erzählen, wie es ihr im Leben nach dem Spitzensport so geht. Ja, Daniela, wenn du morgens aufwachst, wie fühlt sich das heute anders an als noch während der Karriere?
Ja, danke vielmals für das nette Intro. Ja, absolut, das hat sich natürlich schon sehr viel verändert. Ich fange den Tag immer noch ähnlich an. Ich starte mit Sport, einfach für die gute Routine. Aber ja, ist schon sehr viel anders jetzt und sag mal, genieße das Leben vielleicht ein bisschen mehr. Aber ja, ich blicke natürlich auch zurück auf eine super Zeit während der Karriere. Ja.
Du hast gesagt, du treibst immer noch täglich Sport. Wie sieht das bei dir heute aus?
Ja, also schon deutlich weniger. Also wenn wir überlegen, so früher habe ich so 5 bis 6 Stunden trainiert pro Tag, also 3 Einheiten. Jetzt sind das vielleicht, je nachdem, also wenn es gut kommt, vielleicht mal 1 Stunde oder wenn ich viel zu tun habe, schaue ich einfach, dass ich mal kurz 20 oder 30 Minuten am Morgen joggen gehe. Also deutlich weniger, auch ein bisschen weniger Struktur. Ich gehe einfach raus, um in der Natur zu sein. Und genieße das extrem. Also ich sag mal, ich brauche es natürlich auch für den Kopf sicher einerseits, aber auch so, um mich gut zu fühlen, merke ich schon, wenn ich gar nichts mache, dann komme ich oder habe ich mehr Schwierigkeiten, da ein bisschen in die Gänge zu kommen. Wenn ich einfach schon mal nur 30 Minuten draußen war am Morgen, jetzt besonders, ist zwar nicht immer schön, aber bist du sicher wach, wenn du da im Regen oder in der Kälte draußen bist. Und dann gehe ich dann oft eben, fängt der Tag an und das heißt, ich gehe nicht mehr schlafen nach dem ersten Training, sondern ins Office.
Und wie schnell ist dir diese Umstellung auf das gemütlich Sporttreiben gelungen?
Das ging erstaunlich schnell. Also ich glaube, der Mensch ist allgemein sehr, wie sagt man, veranlagt, um faul zu sein. Also ich glaube, es ist einfacher, faul zu werden, als sportlich zu werden. Und von dem her habe ich das wirklich, also für mich war klar, ich will einfach nicht mehr messen. Das heißt, ich schaue nicht, wie schnell ich bin. Ich glaube, das würde mir dann wieder diesen Druck machen, okay, ich bin jetzt zu langsam unterwegs. Sondern von dem, also loszulassen ist mega, also es war für mich sehr wichtig, dass ich einfach eben Sport mache für mich, für das gute Gefühl. Und von dem her ist es für mich auch völlig okay. Also wenn ich mal loslaufe und gar nicht mag, dann laufe ich einfach, also ich marschiere manchmal auch. Also es ist wirklich schon vorgekommen, dass ich joggen gehen wollte und dann am Schluss habe ich halt ein bisschen ein Hike gemacht. Also völlig okay. Ich glaube, mir geht es wirklich jetzt im Sport mehr darum, dass ich draußen bin und mich ja dann ein bisschen in die Natur komme.
Ja. Du musstest ja etwas früher zurücktreten, weil du verletzt warst. War das ein einfacher Übergang oder ein schlimmes Karriereende? Weil du konntest wahrscheinlich am Schluss nicht mehr so viel trainieren.
Ist eine gute Frage, weil eigentlich könnte man denken, ja, es ist ein bisschen schwieriger, oder wenn man so das letzte Jahr nicht mehr super abschließen konnte. Aber ich konnte es relativ schnell auch relativieren. Also meine Karriere war für mich schon, ich habe viel mehr erreicht, wie ich jemals geträumt habe. Und ich glaube, vielleicht hat es sogar geholfen, dass das letzte Jahr ein bisschen schwierig war, weil es war für mich dann einfacher loszulassen, weil ich wusste, im Kopf war ich ready, um eben diesen Schritt zu machen, dass ich etwas Neues machen will. Aber in dem letzten Jahr hat es mir dann auch gezeigt, dass vielleicht mein Körper auch ready ist. Und das war eigentlich ganz eine gute Nachricht, obwohl eigentlich das letzte Rennen natürlich schon, das letzte Jahr war für mich schwierig, also es war, hat nicht so viel Spaß gemacht, natürlich, wenn man so lange verletzt ist, und nochmal alles versucht, aber trotzdem jetzt im Nachhinein würde ich sagen, hat es mir eigentlich geholfen, um loszulassen, weil es wirklich so ein bisschen die Bestätigung von beiden Seiten war.
Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, manchmal kommt so der sportliche Ehrgeiz doch noch irgendwo, oder?
Es geht. Also klar, wenn man Sportler war, dann ist man ehrgeizig. Ich glaube, so die Charaktereigenschaften, die muss man sich nicht, irgendwie muss man nicht das Gefühl haben, die kann man einfach ablegen. Aber ich habe einen guten Weg gefunden, meinen Ehrgeiz oder meine Motivation und meine Passion und auch meine, etwas zu tun, ja. Etwas vorwärts zu bringen, das mache ich jetzt in meinen Projekten, und es macht mir unglaublich Spaß. Aber eigentlich jetzt, also ich habe wirklich im Moment kein Bedürfnis, mich irgendwo zu messen. Also das habe ich wirklich ganz komplett im Moment abgelegt. Vielleicht kommt es dann irgendwann mal wieder, aber für den Moment ist wirklich eigentlich vielleicht ein bisschen auch zum Selbstschutz, weil ja, ich sag mal, wenn du mal so, also ja, ich war schon, sag mal, ziemlich schnell oder ziemlich fit, und ich weiß auch, dass es, wie viel Arbeit es war, ja, dahin zu kommen, und es wäre natürlich absolut unrealistisch, da das Gefühl zu haben, ich kann jetzt wieder irgendwo in dieses Level kommen. Und einfach so irgendwo jetzt zum Beispiel ein Rennen, also viele fragen mich, wieso machst du nicht einfach ein Rennen zum Plausch? Aber ja, ich bin da wirklich vermutlich ein bisschen anders gestrickt. Mir macht es einfach mehr Spaß, wenn ich so alles heraushol. Und im Moment, ja, bin ich nicht bereit. Also es ist eigentlich eher so der Fakt, dass ich nicht bereit bin, jetzt so voll noch zu trainieren, dass ich da ein Rennen machen kann. Genau. Ja. Und muss ich ganz ehrlich sagen, also ein Ironman würde ich mit einer Stunde oder halbe Stunde pro Tag Training vermutlich nicht machen wollen, weil haben wir sicher ein paar Gäste hier drin, die wissen, dass es ein bisschen mehr Training braucht, um einen Ironman zu überstehen.
Ja. Auf deine Projekte, was du alles heute machst, kommen wir später noch zu sprechen, aber ganz generell, was hat dich am Leben nach dem Spitzensport am meisten überrascht und vielleicht auch herausgefordert?
Ja, was mich sicher herausgefordert hat oder immer noch herausfordert, ist so diese vielen Impulse von außen. Also als Spitzensportler hast du eine Aufgabe, zu trainieren und zu erholen. Und das heißt, du bist fast ein bisschen in einem Tunnel und versuchst eigentlich alles wegzumachen. Und jetzt habe ich eben viele Projekte, mache viele verschiedene Sachen, und schon für den Kopf schon deutlich anstrengender. Also man sagt ja, die Spitzensportler sind extrem, wie sagt man, müssen mega viel, also ist ein harter Job, aber ich finde 9 Stunden im Office zu sitzen im Moment gerade so anstrengend wie 5 Stunden Rad zu fahren, weil das einfach etwas ist, was ich mir noch nicht so gewöhnt bin.
Ja. Musst du das Erholen lernen, neu lernen?
Ja, das ist ein Punkt, wo auch eine Herausforderung sicher jetzt so nach dem Spitzensport ist, dass wenn man Spitzensportler ist, ist die Erholung Teil des Jobs. Das heißt, ich habe trainiert am Morgen, dann bin ich wieder schlafen gegangen, habe ich eigentlich zweimal pro Tag einen Mittagsschlaf gemacht, weil das einfach die beste Erholung ist, wenn man hart trainiert. Und jetzt muss ich mich eher mal zwingen zu sagen, ey, jetzt muss ich Pause machen. Und ich glaube, es ist weniger klar, wenn man im Alltag arbeitet, man hat viele Dinge, die man machen will. Die Welt ist eigentlich jetzt wie so neu offen für mich, weil früher habe ich gar nicht überlegt, soll ich da jetzt hingehen oder nicht, sondern für mich war klar, ich kann nicht, ich muss trainieren. Jetzt kann ich eigentlich viel mehr unternehmen. Aber das heißt auch, es gibt viel mehr Ablenkung. Und das ist schon eine neue Erfahrung. Also es ist dann viel mehr Reize, die man vielleicht sich ja nicht so gewöhnt ist. Und man muss dann eben viel spezifischer auch sagen, hey, heute bleibe ich mal zu Hause, mache nichts, ja, weil der Körper ist, und auch der Kopf natürlich es auch braucht.
Ja. Wobei helfen dir die Erfahrungen aus dem Sport?
Ja, ich glaube, so das Dranbleiben, das ist schon etwas, das mir enorm hilft, auch jetzt. Ich glaube, Sport ist absolut eine Lebensschule, die ja die gewisse Härte oder auch wenn es mal nicht so läuft oder nicht alles nach Plan geht, dass man dann eben nicht gerade den Kopf in den Sand steckt. Das kann man, ja, ist im Sport natürlich sehr brutal, auch mit Druck umzugehen. Also ich glaube, ja, ich glaube, ich werde nie mehr so viel Druck haben wie vor dem Start am Ironman in Hawaii. Auch jetzt setze ich mich selber unter Druck. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen vielleicht ein Persönlichkeitsmerkmal. Also das nicht nur, der Druck ist ja nicht nur von außen, sondern man macht ihn ja sich auch sich selber. Und ich fühle manchmal schon auch jetzt noch Druck, aber so dieser zu wissen, hey, man hat eine Möglichkeit und du musst abliefern mit Olympia und Olympischen Spiele, da hast du 4 Jahre, erst in 4 Jahren hast du wieder Zeit abzuliefern. Wenn du eine Präsentation einmal nicht so gut machst, da weißt du, hast du nächste Woche wieder eine Chance. Also ja. Sag mal, die extremen Momente, wo du wirklich liefern musst, sind im Sport natürlich schon ein bisschen vom Druck, fühlen sich ein bisschen intensiver an. Ist vielleicht als CEO auch ein bisschen anders. Ja. Da bin ich noch nicht.
Ja, dann gehen wir mal zum Sport zurück. Du warst kürzlich auf Hawaii bei der Ironman WM zum ersten Mal auf der anderen Seite als Zuschauerin. Wie war das für dich?
Es war erstaunlich relaxed. Ich habe es wirklich genossen und glaube, das ist auch ein Zeichen, dass es der richtige Zeitpunkt war, dass ich zurückgetreten bin. Klar, wenn ich die Athletinnen auf der Queen K, da auf dem Highway sehe, da bekomme ich immer noch so diese Energie und diese Freude und Excitement, aber auf eine schöne und positive Art. Also ich habe mich wirklich auf eine neue Art konnte ich da mitfiebern. Ich habe ja auch kommentiert für Ironman. Mhm. Das heißt, ich war auch schon irgendwo, ich glaube um 3:30 oder 4 war ich schon vor Ort, das erste Interview gemacht und dann auf dem Boot den Start kommentiert. Und es war für mich wirklich erstaunlich, ich hatte mega Freude, da zu sein. Und das war ein schönes Erlebnis. Ja. Und dann hat noch, also ich bin ja auch für Feld Bicycles, bin ich eigentlich angestellt für das Sales in der Schweiz. Also ich bin da, helfe da, das Händlernetzwerk aufzubauen. Aber das ist ein bisschen mein Problem, dass ich dann ein bisschen noch andere Sachen mache. Und das heißt, die Solveig Lovsef habe ich eigentlich, ich habe dem Marketing Manager gesagt, hey, ich habe sie im Sommer gesehen in Hamburg und gesagt, hey, die musst du unbedingt jetzt unter Vertrag nehmen. Und wir hatten sie unter Vertrag genommen und dann hat sie Hawaii gewonnen und das war wirklich so fast wie ein Sieg für mich. Also es war wirklich okay. Mega schön, da auf der anderen Seite mitzufeiern.
Ja. Wie hat sich der Sport oder die Disziplin verändert, seit du zum ersten Mal einen Ironman gemacht hast?
Ja, die Entwicklung ist schon enorm. Also das war ja 2014, wenn man da Bilder anschaut vom Rennen in Hawaii, da bin ich noch mit dem Top und den, also ich habe glaube ich sogar noch die Radhose gewechselt und dann mit dem Tights gelaufen, haben wir einen absolut brutalen Sonnenbrand geholt, also wirklich nicht gut. Okay. Ja, ich hoffe, ich spüre es da nicht später irgendwann mal, aber trotzdem, also ich glaube, jetzt also die Anzüge natürlich haben sich enorm entwickelt mit dem Aero-Testing, also es ist viel schneller geworden, also man kann da nur mit dem Anzug schon 10, 15 Watt sparen. Dann die Cockpits oder auf dem Rad, das ist jetzt alles 3D an deine Armen, also ja, gedruckt sozusagen oder einfach schön, dass es alles schön passt und das Material hat schon einen enormen Fortschritt gemacht und das sieht man auch an den Zeiten natürlich. Also ja. Ich glaube 2014 wurde ich Zweite mit 9:04 und 10 Jahre später haben irgendwie 10 Athletinnen waren unter 9 Stunden und jetzt der Rekord ist ja bei 8:24 oder 8:22 sogar.
Ja.
Also reden wir von 40 Minuten, oder? Das ist schon extrem, ja.
Ja.
Und die Laufschuhe natürlich, also die Carbon Plates kann man auch noch gerade mal 15 Minuten wegnehmen, weil ja, das, wenn du auf dem Trampolin läufst, ist schon ein bisschen anderes Gefühl. konnte ich ja zum Glück auch noch davon profitieren. Ja.
Läufst du auch mit denen morgens bei deiner Joggingrunde?
Nein, das tue ich meinen Gelenken nicht an. Also ich würde das jetzt nicht empfehlen, das für 30 Minuten easy zu benutzen, aber wenn man einen neuen Personal Best auf 10 oder 5 Kilometer oder auch im Marathon machen will, ja, da spürt man schon einen Unterschied. Also gezielt einsetzen würde ich empfehlen.
Ja. Du hast jetzt viel vom Material gesprochen, wie man das Training angeht, entwickelt sich auch immer weiter. Du mochtest es nicht so, mit zu vielen Daten und Werten zu arbeiten. Du und dein Coach haben viel aufs Gefühl und gerade angepasst und so. Wäre das heute noch möglich oder muss man heute jeder Leistungswert, der möglich ist, auswerten und entsprechend trainieren?
Ja, es ist spannend, dass du das sagst, weil das stimmt. Ich habe eigentlich ohne viele Daten trainiert. Ich habe aber das eigentlich immer geliebt. Mhm. Also ich habe extrem gern gemessen und auch wenn ich, okay. Ich wäre da ein bisschen crazy gegangen, wenn ich das, mein Coach mir gesagt hat, ja, das machst du unbedingt, das ist super. Aber es war eigentlich der Grund, wieso ich es nicht gemacht habe, ist eher, weil es mich beeinflusst hat. Das heißt, ich habe dann zu fest mich fokussiert auf diese Daten. Und wenn du jeden Tag einen Weltrekord brechen willst, es geht nicht, oder? Und da hat er mich auch ein bisschen versucht zu schonen, also dass ich da nicht in dieses Rabbit Hole reingehe. Und ich glaube, auch auf das Gefühl zu hören ist enorm wichtig. Also ich sag mal, du hast gefragt, ist es heute noch möglich, ohne alles zu messen, gut zu sein? Ja, absolut. Aber klar, es gibt natürlich schon, für mich zum Beispiel war eigentlich die Klassik, einfach Herzfrequenz war immer extrem wertvoll in Bezug auf das Gefühl. Und auch bei den Wattzahlen ist es eigentlich genau das Gleiche. Also wenn man es relativieren kann, hey, heute bin ich müde, es ist okay, dass ich 70 Watt weniger pushen kann, dann ist das ist natürlich super. Aber wenn man dann irgendwie ja nicht so gut damit umgehen kann und dann vielleicht versucht, härter zu pushen, als man sollte, dann ist es vielleicht auch nicht immer die richtige Lösung. Aber also ist sicher eine gute Hilfe. Und gleichzeitig bin ich immer noch der Überzeugung, dass wenn man in einem Rennen ist, dass man einfach aufs Gefühl auch hören sollte. Also sogar auch die Norweger sind bekannt, die machen enorm viel mit Messen, aber auch sie haben ein unglaublich gutes Gefühl für wie hart muss ich pushen wie am Schluss ist es nicht, hast du deinen Plan eingehalten, sondern wer ist der Schnellste? Und da bringt es dir dann nicht, wenn du weißt, mein Coach hat mir gesagt, ich muss so viele Watt drücken und du hast es geschafft, aber der andere hat noch ein bisschen mehr gedrückt. Also am Schluss ist es ein Game, ein Rennen ist immer auch ein Spiel und dann musst du halt auch einmal ein bisschen übers Limit gehen und das, glaube ich, hat mir geholfen, da eben auch mich nicht so fest zu nageln an einem Plan, sondern auch ein bisschen Freiheit zu haben auch. Also ich glaube, wenn ich da zum Teil gewusst hätte, wie viel Watt ich gedrückt habe im 2015 oder auch 2014, dann hätte ich gedacht, ich kann gar nicht mehr laufen danach. Also ja. Das wäre dann fast so, vor allem für Leute, die am Rennen besser sind wie im Training. Ich war immer so, ich konnte niemals die Leistung im Training erbringen, die ich im Wettkampf konnte. Also es war meilenweit entfernt. Also wenn ich da einen Marathon laufen müsste, nach 100 Kilometer, da wäre ich nicht dahin gekommen. Und da umso mehr ist es dann schwierig, einen Plan zu machen, weil halt die Leistung im Tag X, wenn man noch ein bisschen Adrenalin hat und einfach bereit ist, noch ein bisschen mehr aus sich herauszuholen, dann kann man auch noch ein paar Prozent eben höher gehen, als man eigentlich denkt, dass man kann.
Ja. In diesen Zeiten, wo du wirklich was alles gewonnen hast, wo du auch überlegen gewonnen hast, fühltest du dich dort auch mal einfach unbezwingbar?
Nein, niemals. Nein, wirklich nicht. Ich hatte auch bei meinen besten Zeiten immer ein relatives, ich würde jetzt nicht sagen, Zweifel, aber ich war mir nie 100% sicher. Und ich glaube, das war auch ganz gut so, weil das hat mir auch eigentlich geholfen, dass ich immer eben dran geblieben bin. Und ich wusste auch, und wenn du nicht alles rausholst, dann bist du 20 Minuten langsamer und dann bist du nicht mehr vorne. Und das war mir immer sehr bewusst, vielleicht manchmal fast ein bisschen zu bewusst, weil ich dann schon auch schauen musste, dass ich dann nicht mit meinem Selbstzweifel mich plötzlich noch tiefer gemacht habe, als ich eigentlich bin. Also auch 2017 zum Beispiel, da habe ich schon dreimal gewonnen oder zweimal, 15, 16, ja zweimal, das ist das dritte Mal. Und ich weiß, ich bin da nach Hawaii gegangen. Ich hatte in dem Jahr ein bisschen Rückenprobleme und ich habe gedacht, ich werde nicht gewinnen. Und ich glaube, das hat mir immer geholfen, da einfach zu wissen, okay, nein, du hast nichts auf sicher, du musst es jedes Mal wieder zeigen. Und das war mir immer sehr bewusst. Ja. Und brauchte dadurch aber auch ein bisschen ein Coach oder ein Umfeld, das mir auch immer mal wieder gesagt hat, doch, du kannst es. Also es war für mich wichtig. Da gibt es sicher andere Athleten, denen man eher mal sagen muss, hey, komm mal ein bisschen runter. Ich war eher die man ein bisschen aufpäppeln musste, so, okay, du hast den Griff. Oder auch mit Athleten zu trainieren, die auch gut sind, vor allem Männer, wenn ich wusste, hey, wenn ich mit dem trainiert habe, das hat mir schon auch natürlich Selbstvertrauen gegeben. Also Selbstvertrauen ist wichtig, aber zu sicher zu sein, würde ich sagen, wirkt sich dann eher negativ aus.
Ja. Und im Rennen selber, gab es das schon, dass sich das auch mal sehr leicht anfühlte? Oder war das immer ein Kampf, diese 8 Stunden?
Nein, zum Glück hat es auch mal ein paar Rennen gegeben, wo es sich wirklich leicht anfühlte. Aber muss ich niemandem erzählen, Ironman ist nicht leicht. Aber es gab schon, ich würde sagen, 2 Rennen in meiner Karriere, wo ich so einen Tag erwischt habe, wo wirklich alles aufgegangen ist. Vielleicht 3. Nein, zwei, weil 18 war ja die Qualle, aber 16,
darauf kommen wir noch.
Da kommen wir sicher noch zurück.
Auf jeden Fall.
2016, ja, das war wirklich so in Hawaii auch an der Ironman-Weltmeisterschaft. Da bin ich geschwommen, es hat sich einfach gut angefühlt, in der Gruppe drin zu sein, dann aufs Rad. Ich habe mich gefühlt so, dass ich unter Kontrolle, dass ich ja in Kontrolle bin, dass ich die anderen in Kontrolle habe und auch einfach mich gut fühle. Und dann bin ich losgefahren und dann waren alle weg und im Laufen einfach das, ja, ein gutes Gefühl zu haben. Also, aber ich muss schon sagen, es ist enorm selten. Also ich habe ja schon in meiner Karriere, und das waren jetzt doch, ich glaube, fast 25 Jahre, das sind so 2. Jetzt in den letzten 10, also Langdistanzkarriere war vielleicht 11 Jahre, also 2 Rennen. Und dann noch die Challenge Rot, wo ich den Weltrekord gemacht habe. Da war einfach auch alles, wie sagt man, flawless, wenn es einfach... Ja, das ist eigentlich das schönste Gefühl, wenn man trainiert so hart und die harte Arbeit ist sowieso immer das Training. Und wenn du dann im Wettkampf bist und einfach alles zusammenstimmt, das ist schon, ja, eigentlich das beste Gefühl, das man haben kann. Und man kann es auch sich erarbeiten. Also das heißt nicht, dass wenn man einen schlechten Start hat, dass dann das ganze Rennen schlecht ist. Natürlich nicht. Aber so dieses Gefühl, ja, einfach Power zu haben in den Beinen, ja, das ist schon ein schönes Gefühl. Und dann eben das über eine lange Zeit durchzuziehen.
Ja, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Aber das ist eigentlich der Grund, wieso ich es eigentlich... vielleicht, ich glaube, es ist ja dann, man spürt ja schon auch ein bisschen vielleicht, dass es weh tut, aber ich glaube, das ist eigentlich das Gefühl, worauf man hintrainiert, oder? Dass man diese Power fühlt im Wettkampf. Und das für mich so war immer das Ziel, das zu haben. Und ja, nicht so einfach, ja.
Zweimal. Klingt auf jeden Fall gut. Es wurde auch oft geschrieben, und du warst eigentlich bekannt dafür zu diesen Zeiten, dass du dich wie keine andere so in diesen Tunnel begeben konntest und dich auch im Training auch, ja, quälen konntest. Wann hast du gemerkt, dass das eine Stärke von dir ist, dass du da vielleicht noch ein bisschen mehr geben kann als andere?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich weiß gar nicht, ob ich mich mehr quälen konnte wie andere. Schwierig zu sagen, ich kann es ja nicht messen, aber ich glaube, es ist irgendwo ein bisschen so passiert, oder ich glaube, es ist gar nicht das Quälen, das mich irgendwie dass ich das gemocht hatte, sondern mehr, dass ich ein Ziel hatte und dann einfach daraufhin gearbeitet habe. Und das hat sich dann ein bisschen eingeschlichen. Also am Anfang als Juniorin oder Jugendathletin wollte ich einfach so gut sein wie meine ältere Kollegin. Die war 3 Jahre älter und wenn du 15, 16 bist, ist das natürlich ein großer Unterschied. Und dann plötzlich war ich irgendwie Europameisterin im Junioren und da war klar, okay, ich versuche da an die WM zu kommen. Und dann irgendwann bist du ja Profi und ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht so angesehen, als dass ich jetzt irgendwie mich quäle, sondern einfach, ich wusste, es ist der Weg zum Ziel. Und für mich war es gar nie, vor allem am Beginn der Karriere war es nie eine Qual. Es hat auch Spaß gemacht. Also wir hatten mit dem ersten Club, mit den Wildcats in Basel, es war so mein erster, Jugendclub. Und ja, da ging ich hin, weil meine beste Kollegin da war. Und ich tolle Freunde hatte und weil wir haben dann hart trainiert, aber es war einfach cool, da mitzumachen. Und vielleicht irgendwann hat sich das dann ja schon gezeigt, also auch das mit dem Rollentraining. Für mich war es einfach klar, dass ich lieber auf die Rolle gehe, als jetzt bei diesem Wetter Radfahren. Aber vielleicht, da gibt es auch andere Menschen. Also ich glaube, für mich war die Effizienz wichtig. Effizienz, das heißt, wenn ich auf der Rolle 2 Stunden trainiert habe, hatte ich ein besseres Training als 3 Stunden ein bisschen bei roten Ampeln Stop and Go zu machen. Mhm. Und das war für mich so der Grund, okay, klar, dann mache ich 2 Stunden, dann muss ich nicht 3 Stunden in die Kälte. Und irgendwann, habe ich einfach auch sicher, ich weiß nicht, ist für mich schwierig zu sagen, weshalb ich das gut konnte, aber ich glaube, für mich war immer klar das Ziel im Fokus. Mhm. Ich bin jetzt nicht freiwillig einfach auf die Rolle und da 3 Stunden an die Wand geschaut.
Aber das hat dann schon gereicht, das Ziel, das ja vielleicht noch Monate weg ist, so auf der Rolle. Ich weiß nicht, die meisten von Ihnen kennen das ja vielleicht auch und die meisten geben nach einer Stunde auf und dann hat man es irgendwie so gesehen. Also das hat dann schon gereicht, dass du dieses Ziel hattest oder hattest du dann schon noch deine mentalen Tricks, wie du diese Einheit...
Ja, sicher. Ja, also ich habe mich motiviert an kleinen Fortschritten. Also für mich war immer wichtig, eine Saisonpause zu machen, weil nur wenn du ein bisschen unfit wirst, realisierst du, wie schön es ist, fit zu sein. Und wenn du dann wieder startest, dann bemerkst du so schnelle Fortschritte. Und das war für mich immer wieder ein schönes, schön zu bemerken, dass man Fortschritte macht, weil je besser man wird, desto kleiner werden diese schönen Momente, wo man sagt, wow, so schnell war ich noch nie. Und klar, dann, wenn ich Also natürlich, es hilft, ein Training zu haben. Wenn du einen Coach hast, der dir sagt, hey, das ist das Training, so wirst du gut, dann hältst du dich an dem fest. Und dann, wenn da steht 9x3 Minuten, machst du es so gut wie möglich. Das war für mich so einfach klar. Und dann, wenn es jetzt so darum ging, wenn ich eine Stunde oder irgendwie halbe Stunde, 30 Minuten hart auf der Rolle gemacht habe, habe ich mir natürlich schon so auch visuell überlegt, also mich das vorgestellt, wie ich jetzt da halt auch im Rennen einfach auf einer Gerade bin. Auch natürlich viel Hawaii im Kopf gehabt und wirklich das Ziel auch ein bisschen so vor Augen gehabt. Und am Schluss einfach versucht, jede Rep, also wenn ich 9x3 Minuten gemacht habe, mich mit dem Puls, ich meine, zum Teil habe ich dann auch Watt gesehen, also auf der Rolle noch eher, dann einfach da dich reinbeißen und dann, wenn du es, für mich war immer so, dass der Gedanke, wenn ich jede Repetition so gut wie möglich mache und so auch wirklich durchziehe, also auf dem Laufband ist ein gutes Beispiel, wenn du da irgendwie 18 km läufst und du weißt, wenn du das durchziehst, wenn jetzt diese 5 Minuten noch schaffst, ich habe mich dann so ausgetrickst, oder? Ich habe mich 10, 10, 10, also 10 Minuten Medium, Moderate, Mad. Und am Schluss, oder zum Teil auch 15 Minuten, 15, 5 oder 20, 20, 20. Und das ist mental natürlich mega hart. Oder du startest zügig und dann hast du 20 Minuten eigentlich schon ziemlich hart, so fast schon Race Pace. Und dann die letzten 20 Minuten auf dem Laufband sind einfach so hart. Also Puls 190 bei mir, also wirklich hart. Und dann startest du und du hast 2 Minuten durch und denkst, oh, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich mir schon eigentlich immer überlegt, okay, 20 Minuten, dann überlegst du 4x5, also okay, machst du einfach mal 5. Mhm. Und dann ist das Ziel einfach auf 10 zu kommen. Und wenn du 10 schaffst, dann hast du schon was erreicht. Mhm. Und dann nach 10 wusstest du, jetzt habe ich eigentlich schon die Hälfte. Und wenn ich das überlebt habe, dann überlebe ich sicher noch 5. Und wenn du dann bei 5, da hast du noch 5 to go und dann weißt du, okay, jetzt geht's, wenn du das jetzt durchziehst, dann gewinnst du Hawaii oder nicht. Also ich habe mir dann schon auch ein bisschen psychisch aufgehypt, dass wenn ich das jetzt durchziehe, wird das die Entscheidung sein, ob ich Hawaii gewinne oder nicht. Also
spannend,
ja. Bisschen Mental Games nennt man das, glaube ich.
Ja, da warst du offensichtlich eine Meisterin darin.
Ja, es braucht es natürlich schon. Ja, also wenn man wirklich so intensiv, tief gehen muss und man ist ja dann am meisten auch schon müde vom vorderen Training, würde ich schon sagen, dass es macht dann halt wirklich der Unterschied, ob man einfach ein bisschen gut trainiert oder ob man, wenn es hart ist, einfach wirklich hart trainiert. Mhm. Das macht dann eben der Unterschied aus, ob man das nächste Level erreicht.
Du hast mal in einem Interview gesagt, das ist schon ein bisschen länger her, sich in diesen Tunnel zu begeben und sich nicht mehr ablenken zu lassen, die Wochen vor dem Wettkampf und so, sich dort ein bisschen zu quälen. Das sei einfacher, wenn es dir nicht so gut gehe in dem Leben.
Das habe ich mich gefragt, wo du das gesehen hast. Also
ich kommt dir das so nicht mehr bekannt vor, dass es so war?
Nein, irgendwie. Nicht so extrem. Also ich habe eher im Kopf, dass wenn du, also wenn es dir nicht so gut geht und du im Tunnel bist, ist es eher schwieriger. Mhm. Aber was manchmal schon, also was ich schon auch manchmal schwierig fand, ist, du bist diesem Tunnel und irgendwann wird alles ein bisschen extrem. Und da war schon auch immer wichtig, weil ich bin eigentlich als Person, habe ich schon auch gern mal ein bisschen Leben. Also sag mal, einfach nur zu Hause sein und zu trainieren, schlafen, essen, war jetzt nicht der Lifestyle, den ich gefeiert habe. Mhm. Aber ich habe gewusst, die letzten drei Monate muss ich auch schauen, dass ich da nicht noch zu viele Sponsoren-Events mache und dort noch auf irgendwo hingehe. Und einerseits braucht es das, aber es war dann mental natürlich schon auch zum Teil eine Herausforderung, weil man halt einfach wirklich keine Ablenkung hat. Und ich kann gut sein, dass ich das mal irgendwo gesagt habe, aber ich würde jetzt mal eher sagen, dass es schwieriger war, wenn es nicht so gut läuft, weil du halt dann dich nicht wirklich ablenken kannst. Und wir haben da sicher die Freunde geholfen, Familie auch, aber es ist manchmal schwierig, eben wenn das halt das so alles so im Kopf ist, das dann eben wegzulassen. Also für mich zum Beispiel ein gutes Beispiel war damals, wo ich so lange krank war mit dem Magen in Seoul nach diesem Rennen am Weltcup. Und da habe ich dann irgendwann, ich konnte über ein Jahr nicht mehr richtig trainieren, mir war jeden Tag übel. Und ich wusste nicht richtig wieso. Und dann bin ich zurück in die Schweiz gegangen. Ich war damals in Australien im Training. Und habe mich dann auch entschieden, dass ich ein Studium wieder anfange. Einfach ein bisschen einen Ausgleich zu haben. Und das hat mir dann extrem geholfen, weil ich dann plötzlich, der Fokus war nicht mehr, ich muss besser werden oder ich muss jetzt trainieren oder mir geht's nicht gut, sondern es war, wann musst du die nächste Präsentation abgeben oder irgendwie Vortrag oder so machen. Und das hat mir dann, es hilft dann auch da ein bisschen, den Fokus von diesem Tunnel wegzunehmen.
Ja. In welchen Momenten ist dir so der innere Schweinehund begegnet?
Ganz oft, also eigentlich jeden Tag, sicher ein oder zweimal, aber ich glaube normal, wenn man dreimal am Tag hart trainiert, ist es klar, dass man müde ist und dann ist es auch klar, dass man nicht immer Lust hat zum Trainieren. Also das war relativ, also vor allem der Start. Ich sage immer so, du bist müde, musst dich wieder aufraffen, dann ein bisschen Koffein, also ich habe sicher viel Red Bull und auch Kaffee getrunken, aber immer spezifisch eingesetzt, also nicht unbedingt am Abend, aber dann eben vor dem Training und dann auch, also Zucker hilft da auch ziemlich gut, also ich will jetzt nicht Zucker promoten, aber wirklich so kurz vor dem Training, wenn du wirklich müde bist, da hilft eigentlich Zucker relativ gut Und dann fängst du an und ja, ich würde sagen, die ersten 10 Minuten sind immer die schwierigsten, oder? Das ist wieder das Anlaufen. Aber mir hat es natürlich schon auch extrem geholfen zu wissen, ich meine, es war mein Job. Das heißt, ja, es hat, wenn du ins Office gehst, hast du auch nicht immer Lust, aber du gehst, weil du weißt irgendwie, ja, es ist dein Job, es ist deine Aufgabe. Und für mich war das schon auch, ich sag mal, jetzt ist es manchmal schwieriger, den inneren Schweinehund zu überwinden, da rauszugehen, wenn es nicht so schön Wetter ist, weil ich ja eine Wahl habe. Aber wenn du Profisportler bist, hast du nicht wirklich eine Wahl, wenn du mit der Einstellung Profisportler bist, dass du Weltmeister werden willst.
Ja.
Gibt natürlich auch andere. Aber ja, das war immer mein Anspruch.
Ja. Und wenn wir vom Gegenteil sprechen, was an dem ganzen Setting des Spitzensports hat am meisten Spaß gemacht?
Ja, es ist schon auch die Leute, die man kennenlernt. Also ist natürlich schon auch eine extrem. Ich meine, ich habe meine beste Kollegin im Sport kennengelernt, habe meinen guten Freund kennengelernt, der Jan, mit dem arbeite ich heute noch. Meine Kollegin bin ich, das Gotti von ihrer Tochter. Mit 14 haben wir zusammen trainiert. Also ich glaube, Sport verbindet enorm und das habe ich auch immer extrem geschätzt. Und dann sicher auch ja, die Kulturen, die du dann auch kennenlernst. Also ich habe in Australien trainiert, ich habe in Spanien trainiert, ich bin viel gereist und habe so auch mit ganz verschiedenen Menschen zusammengearbeitet und das ist enorm bereichernd und sicher auch viele Sponsoren auf der ganzen Welt, da Leute kennengelernt, die mir auch Dinge mit auf den Weg gegeben haben. Und ich sag mal, im Triathlon kommt man an schöne Orte. Das kann man wirklich sagen. Also, ich sag mal, Schwimmen ist vielleicht ein bisschen härter, weil da bist du einfach immer in der Halle. Laufen kommst du auch in Städte, aber schön am Triathlon ist, du hast oft irgendwo so, ja, es hat sicher, es hat immer ein Gewässer und das ist eigentlich die Voraussetzung für den Triathlon. Und das heißt, es ist auch meistens ein schöner Ort.
Ja. Gibt es etwas, wenn du auf die Karriere zurückblickst, wo du heute den Kopf schüttelst, was du irgendwie nicht mehr nachvollziehen kannst? Etwas, was du.
Finde ich schwierig, Frage, weil eigentlich. Nein, also ich würde alles wieder machen. So, wenn. Ich weiß jetzt, ja, ich glaube auch, dass ich es. Also, ich bin immer noch die gleiche wie damals, also ich könnte mich auch heute noch quälen, aber jetzt habe ich keinen Grund mehr. Aber von dem her, nein, ich bin mega dankbar für meine Karriere und ich würde auch die Fehler nochmal so machen, wie ich sie gemacht habe, weil am Schluss ist das alles natürlich vielleicht mal ein kleiner Umweg, aber der Umweg hilft dann auch eben, zum etwas davon zu lernen.
Was ist das größte Missverständnis über den Ironman-Sport, das die Leute vielleicht haben?
Ich weiß nicht, wie viele Ironman-Athleten haben wir hier drin?
Ja, schrecken Sie mal auf, er hat schon mal einen Ironman gemacht. Ah, doch, einige? Oh ja.
Ja,
oh,
ja.
Oh, wow. Sehr sportliches Publikum.
Ja, also können wir danach noch Sie fragen? Oder?
Genau, die Fragen sind ja nachher noch offen. Vielleicht.
Ja, also ich glaube, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber Ironman ist schon natürlich alles extrem tough, wird das angeschaut. Es ist tough, aber ich würde jetzt mal sagen, man muss kein Masochist sein, um das zu tun. Also viele haben auch fragen mich dann, ja, du musst es ja so geliebt haben zu leiden. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass ich täglich gefeiert habe, aber genau, es war mehr der Weg zum Ziel.
Ja.
Ich glaube, das ist so manchmal ein bisschen ein Missverständnis. Ja.
Ja. Gibt es etwas, was du an der Disziplin ändern würdest?
Ich habe nicht so viele Sportarten in meinem Leben ausprobiert, dass ich jetzt sagen könnte, da wäre ich auch gut gewesen. Also nein, ich bin eigentlich zufrieden mit den drei. Ich bin auch froh, dass es drei waren, dann hat man ein bisschen Ausgleich. Also ist ja schon auch eigentlich ein schöner Teil vom Sport, dass es auch für den Körper nicht. Es ist natürlich belastend, ich meine, wir reden von viele Stunden, viele Kilometer, aber meistens geht es gerade aus, das ist auch schon mal ein Vorteil, weil also für die Gelenke auch ein bisschen. Und ja, ist trotzdem recht abwechslungsreich. Also auch, dass der Tag nicht jeder Tag gleich beginnt. Ist schon eigentlich ein schöner Teil vom Sport.
Und wenn wir jetzt gesehen haben, wie viele hier drin schon einen Ironman gemacht haben, kannst du vielleicht noch verraten, wie es dir am Tag danach jeweils ging?
Kommt drauf an. Nicht immer super. Ja, Treppenlaufen war sicher nicht so angenehm. Das kennen sicher alle, die schon mal einen Ironman gemacht haben. Und ja, also ganz ehrlich, war meistens mental total am Ende. Also ich war immer extrem müde, auch nach wirklich so fast eine Woche lang.
Egal, ob du gewonnen oder...
Ja,
oder,
nein, ja. Hat eigentlich... Also vielleicht, wenn du gewinnst, hast du so zwei Tage, du bist auf dem High und dann kommt das Low. Aber das Tief kommt eigentlich immer. Also ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, weil es ja nicht nur den Körper, den man wirklich braucht, sondern auch das Mentale. Und für mich war schon auch zu wissen, du gehst an ein Rennen... Also ich habe mich vorbereitet, als ich gehe da raus und egal was passiert, das ziehst du durch. Und du, also ich bin schon auch meistens mit der Einstellung ins Rennen gegangen, hey, egal, also wirklich so, ja, ready to die, also ohne natürlich zu sterben zu wollen, aber einfach ein bisschen mit der Einstellung wirklich all or nothing. Und ja, das braucht dich mental enorm. Also da musst du zuerst mal wieder ein bisschen Energie sammeln. Und wenn du wirklich alles da draußen lässt, dann bist du auch im Kopf dann ein bisschen leer.
Ja. Ja. Wie lange dauert das dann, bis du wieder, keine Ahnung, wieder voll trainieren kannst? Oder ich weiß nicht, wann du merkst, dass das wieder so aufgefüllt ist?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also eben das Gute daran ist, dass bei mir dieses Low war dann meistens so, okay, also oder auch wenn ich gewonnen habe, so nach 3 Tagen war bei mir so, okay, jetzt muss ich aber wieder beweisen, dass ich wirklich noch gut bin. Also es ist, oder wenn du so eine Woche nichts machst, habe ich dann relativ schnell, das hatte ich das Gefühl, okay, jetzt, wenn ich in Hawaii, also du hast ja vielleicht über die Saison so 6 bis 7 Rennen und für mich waren eigentlich alle Rennen Aufbau für Hawaii. Das heißt, wenn ich im Juli Ironman Frankfurt gewonnen habe, war das mega, aber ich wusste mein Ziel relativ klar. Und das hat mir dann auch geholfen, mental wieder Energie zu haben, also weil ich eben gewusst habe, hey, ich habe wieder ein Ziel. Und körperlich, das ist dann ganz unterschiedlich, da muss man dann halt schon auch ein bisschen flexibel sein. Also ja. Es hat auch dann mal nach Kopenhagen, da hatte ich 2 Wochen mega Mühe mit dem Hüftbeuger und dann musst du halt einfach wirklich Geduld haben. Und da gab's Rennen, da habe ich mich schon wieder mega gut gefühlt, so 4, 5 Tage danach. Also zum Teil auch erstaunlich, wie schnell es dann hilft oder wie schnell man sich erholt. Aber das bedingt auch, dass man dann, also ich bin dann zum Teil 3-mal am Tag irgendwie 1 Kilometer geschwommen, einfach um dieses Laktat und all diese Schadstoffe auszuschwemmen. Und ja, die Erholung oder die, wie sagt man, die... Was man dann für die Erholung macht, also Massage, all das, ist dann schon auch sehr wichtig. Also kann man schon viel beeinflussen. Ja. Und dann nach Hawaii ist es dann natürlich anders. Also da war ich dann schon ein bisschen länger auf dem High und auch war mir dann auch egal, wenn ich ein bisschen unfit wurde. Eben, das war ja eigentlich das Ziel dann von der Off-Season.
Ja. Ja. Ist das denn der Moment des Sieges? Reicht der oder trieb dich etwas anderes an über all die Jahre, die du solche Höchstleistungen gebracht hast?
Ich würde, also eigentlich der Sieg an sich ist sowieso nie hilfreich, also war nie wirklich, ja doch, vielleicht das erste Mal, das ist so, du möchtest, aber für mich war es mehr immer das Ziel, besser zu werden, als ich bin. Also das war die ganze Karriere, bei mir war immer so, okay, jetzt möchte ich mich wieder verbessern, dann vielleicht einen neuen Coach gesucht und dann wieder versucht, einen Schritt vorwärts zu machen. Und für mich war immer einfach der Anspruch, bei einem Rennen das Beste aus mir herauszuholen. Und du hast sozusagen deinen Körper trainiert, du bist ready und dann geht's darum, schaffst du es am Tag, wenn es eben zählt, alles von dir ja abzurufen. Und das sah ich immer als die Challenge und deshalb war es auch, ja, wurde es nie langweilig, weil es ist jedes Mal eine Challenge. Und ich glaube, wenn man nur für die Siege läuft, dann ist es dann so nach 2-3 Mal. Ja, gibt's auch. Es kann auch als Motivation gesehen werden, weil das Gefühl zu siegen ist auch enorm schön. Das heißt, das ist so ein bisschen macht auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen süchtig. Aber für mich war wirklich so das Hauptziel immer, ich fand es so faszinierend, wie der Körper eben von der Off-Season, wo man denkt, so, okay, jetzt bin ich eigentlich wieder so ein bisschen normal, zu jetzt kann ich 8,5 Stunden durchpushen. Und das eben hinzukriegen ist schon immer, war immer jedes Jahr wieder eine Herausforderung. Das hat mich auch angespornt, eben da einfach mein Bestes zu geben.
Und was ist mit dem Rekord? Wird es noch ein WM-Titel gebraucht, um den Rekord zu egalisieren?
Von wem?
Von Natascha, nicht?
Ja, stimmt. Ja, es gibt ja noch eine, also die Paula Newby-Fraser hat 8, glaube ich. Ja, ich habe ja die Fragen schon gesehen, aber ich habe es gar nicht gewusst. Ja. Also ich weiß, dass Natascha 6 hat, aber für mich es war nie mein Ziel. Also von dem her, nein, es juckt mich nicht. Ja. Ich bin happy mit meinen Siegen und ich glaube, es ist wirklich auch, für mich war immer jeder Sieg war so speziell und ich habe immer eben das gefeiert, dass es ist für mich war es mehr ein Erlebnis. Mhm. Und auch wie du dann mit dem Team gefeiert hast und einfach das Gefühl, du hast es auf den Punkt gebracht. Mhm. Ich fand das Coolste daran und nicht, auch wenn du, ich meine auch Hawaii 2014, wo ich Zweite wurde, ich habe alles aus mir herausgeholt und habe für mich bedeutet das Rennen genau gleich viel wie der Sieg das Jahr danach. Also deshalb, ja, ist es für mich nicht jetzt so, wer hat mehr Titel, sondern wer hat mehr Memories oder gar nicht ein Vergleichen, sondern einfach, ich bin so voll von tollen Momenten von meiner Karriere, dass ich happy bin.
Ja, eben du hast so viele solche Momente erlebt. Aufgeben gehört nicht so dazu, aber wie schwierig ist das, wenn man das dann mal machen muss?
Für mich war ja immer so das Ziel, also das Motto, aufgeben ist keine Option. Das hat mir eigentlich auch sehr geholfen, weil ich dann eben in Momenten, wo es schwierig war, gar nicht überlegt habe, ja, soll ich jetzt aufhören oder nicht? Sondern es war einfach klar, okay, ich muss irgendwie ins Ziel kommen. Und das dann eigentlich mehr der Fokus auf, wie komme ich ins Ziel, anstatt zu überlegen, ob ich jetzt aufhören soll. Also, das hat mir eigentlich immer geholfen. Und klar, es kann mal sein, dass es eben, ja, dass der Körper nicht mitmacht. Bei mir war das in Frankfurt am Ironman mal einmal der Fall, wo ich ja unter Kühlung war. Da bin ich sozusagen auf dem Bike eingefroren. Und, also schon nicht eingefroren, aber es hat sich so angefühlt.
Ja.
Und ja, ich konnte wirklich nicht, also ich konnte nicht mehr Radfahren. Also es war dann wirklich mehr so, also nach, glaube ich, schon 40 Kilometer, ja. Weil das Wasser war extrem kalt und die Luft war irgendwie 11 Grad. Und ich glaube, das war schwierig, aber ja, ich sag mal, am Schluss gibt's die Momente. Für mich war, glaube ich, da wichtig, dass ich gerade weitergeschaut habe. Und ich habe ja dann, glaube ich, 2 Wochen später gerade wieder ein Rennen gemacht, mhm. Challenge Rot, und habe die dann gewonnen. Und es war für mich so, okay, einfach weiterfahren, einfach jetzt nicht zurückschauen. Und ich glaube, das war eine gute Lösung, da einfach weiterzumachen. Und für mich war immer der Gedanke, aufzugeben, ist eigentlich relativ einfach. Aber ich glaube, damit umzugehen, dass man aufgegeben hat, ist eben schwierig. Und das war immer in meinem Kopf, dass es ist schwieriger, wenn du dann mit diesem Gefühl, ja, was wäre gewesen, wenn? Und ich wollte nie, wie sagt man, Regrets,
Also Reue, also das
genau, Reue haben, ja. Und das so habe ich meine Rennen bestritten, dass ich einfach gesagt habe, ich versuche immer mein Bestes, und auch wenn es schlecht ist, dann versuche ich immer noch mein Bestes zu geben, dann ist es okay, weil ich glaube, dann ist es auch viel einfacher, damit umzugehen. Also Hawaii, wo ich da irgendwann mal ins Ziel gekommen bin nach 9 Stunden oder 9,5, wo ich da mit dem Magenproblem hatte. Ja, es war für mich der schwierigste Teil, war natürlich das Rennen, da eigentlich noch weiterzumachen, auch wenn du weißt, es läuft überhaupt nicht. Aber ich kam ins Ziel und ich hatte keine Sekunde ein schlechtes Gefühl danach, weil ich wusste, es war einfach so. Ich habe alles versucht und ich musste mir dann auch keine Vorwürfe machen. Ich glaube, das ist so mein Learning, dass es immer besser ist, zu versuchen. Klar, wenn man sich damit, wenn man, keine Ahnung, sich die Bänder reißt, muss man nicht noch einen Marathon drauflaufen. Vielleicht ist das dann eher weniger gut. Aber sag mal, wenn alles noch intakt ist, dann lohnt es sich durchzuziehen.
Ja. So ein Moment auch, als du, das war glaube ich 2018 mit der Qualle, noch vor dem Schwimmen von einer Qualle, wie sagt man, gestreift wurde, so gebissen?
Ja, ich weiß auch nicht.
Das hat geschmerzt, oder?
Ja, ja.
Wie war da? Auch keine Entscheidung, einfach nur, wie schaffe ich das? Oder erzähl doch noch mal ein bisschen von diesem.
Ja, also doch, da muss ich zugeben, da hatte ich mal kurz ein paar Gedanken, ob ich jetzt da aufgeben soll. Ich glaube, es war eine der wenigen Rennen, wo ich wirklich mir überlegt habe, auch mehr, also vielleicht muss ich kurz ausholen, also ich war am Start im Wasser und es ging etwa 30 Sekunden noch zum Start und mich hat eine Qualle unter den Achselhöhlen getroffen, also so wirklich so unten durch. Und so mein erster Gedanke war, oh nein, Mist, oder jetzt habe ich, ich war wirklich enorm in Form. Ich war schon sehr selbst oder zuversichtlich, dass es ein gutes Rennen war. Am Renntag sowieso, da bin ich immer mit gutem Selbstvertrauen raus. Und dann habe ich gedacht, okay, nein, das kann jetzt nicht sein. Und das war der erste Gedanke, aber dann der zweite, und der war circa eine halbe Sekunde danach, habe ich gedacht, okay, vielleicht hilft es mir ein bisschen da, mich auf, wie sagt man, to fire myself up, also dass ich da jetzt ein bisschen Feuer habe. Und ja, es hat sich dann auch so angefühlt, also es war wirklich so ein bisschen wie Feuer unter den Armen. Und dann ging es ja schon los, ich hatte nicht so viel Zeit zum Überlegen, es waren ja nur 30 Sekunden und da bin ich losgeschwommen, weil, ja, ist ja klar, wenn der Schuss geht, dann musst du los. Und dann habe ich sehr schnell bemerkt, wie länger oder wie härter ich geschwommen bin, desto mehr hat es gebrannt, weil das Blut geht ja schön da durch, oder? Und verstreut dann alles in die Arme und das heißt, ich habe dann, meine Arme waren wirklich taub, ich hatte nichts mehr gespürt und dann kam kurz so ein Moment, okay, ist das jetzt gefährlich? So, ich mich gefragt habe, ich wusste nicht, ob ich allergisch bin. Ich habe eigentlich noch nie einen Qualenbiss gehabt. Und da hatte ich ein bisschen Panik. Ich habe mir überlegt, okay, also ja, so sterben will ich schon nicht. Und da habe ich mal kurz mich umgeschaut, weil die anderen waren ja schon alle weg. Also ich war eigentlich allein. Und da war ein Paddleboarder, also so ein Lifeguard, gerade neben mir und da habe ich gewusst, okay, ist gut. Wenn ich jetzt wirklich irgendwie ohnmächtig werden würde oder einfach untergehe, er würde mich rausholen. Und das war so, okay, check. Life is safe. Und dann bin ich weitergeschwommen und dann kam so der nächste Gedanke, okay, wie schaffe ich das jetzt? So, und da kam schon, in dem Moment habe ich mir überlegt, okay, was soll ich jetzt aufhören und ins Hotelzimmer gehen und weinen gehen? Oder einfach irgendwie versuchen, dieses Rennen fertig zu machen. Und muss man ja auch sagen, mein Ziel war zu gewinnen und alle waren ja schon weg. Also es war eigentlich klar, ich hatte keine Chance mehr. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, nein, das jetzt da ins Zimmer zu gehen, bringt mir auch wenig. Vor allem auch, weil ich so viel investiert habe und natürlich das ganze Team war da. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, okay, egal was, ich ziehe es jetzt einfach durch, auch wenn ich 17 Stunden habe, egal. Und ab dann ging es eben einfacher. Also es war wirklich so, ab dann war ich wieder auf einer Mission, nicht mehr so Survival Mode. Und dann habe ich irgendwie einfach diese, ja, wie sagt man, sehr schmerzhaften, es waren glaube ich fast eine Stunde, also ich kam mit irgendwie 12 oder 10 Minuten Rückstand aus dem Wasser. Es war weniger, wie ich erwartet habe, aber trotzdem natürlich sehr, sehr viel. Und da ging ich ja dann aufs Rad und plötzlich hat das Qualengift dann irgendwo gezündet und der Turbo hat eingesetzt und ich weiß nicht, die meisten kennen vermutlich das Resultat, aber für die, die es nicht kennen, habe ich dann die Lucy Charles, die da am Anfang 10 Minuten vor mir war, eingeholt, bin als erst aufs Laufen und habe dann das Rennen gewonnen und noch Streckenrekord gemacht. Also wirklich, ja, das Extremste. Und also für mich einfach das große Learning war, du hast diesen kleinen Moment, wo du überlegst, okay, soll ich jetzt aufhören oder nicht? Und das Resultat ist so anders. Also von vermutlich mein Rennen, wo ich mich am meisten geschämt hätte dafür, zu das Rennen, wo ich am meisten stolz bin drauf. Und das zeigt, dass eben so kleine Momente manchmal die Entscheidung eben da nicht aufzugeben, sich dann lohnen können, ja. Das ist für mich so, war das, ja, verrückteste Rennen, das ich je hatte. Und glaub, dann auch die Emotionen, ja, natürlich. Das war ja schon, ja, ja, mega.
Ich glaube, es solche prägenden Momente auch, vielleicht die nicht ganz so im Auge der Öffentlichkeit stattgefunden haben, wo wir jetzt vielleicht die Geschichte nicht kennen oder so. Hat es so wichtige Momente gegeben in deiner Karriere?
Ja, da gibt es natürlich viele, ja. Die geht man nicht immer gerade zur NZZ.
Schade.
Ich war ja auch viel bei der NZZ, aber ich sag mal, nein, es gibt viele auch von der Zeit, wo ich noch gar nicht so bekannt war, wo die Leute sich noch ein bisschen weniger für mich interessiert haben. Und die Zeit, wo ich da mit dem Magenproblem gekämpft hatte, war sicher eine davon. Es war eigentlich die Zeit, wo ich dann auch überlegt habe, aufzuhören. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ja, bin ich froh, habe ich nicht dann aufgehört, weil das war 2010 und das war im Frühling, habe ich das Rennen eben gewonnen. Mein erstes WTC-Rennen, also da Top-Level im Weltcup. Und das war dann aber auch gleichzeitig gerade das Letzte, weil ich habe mir dann ein Magenvirus geholt und dann bin ich nach Hause, dachte, okay, in 2 Wochen ist alles wieder gut. Und dann ging es leider nicht so schnell wieder gut. Und da hatte ich dann Small Intestinal Overgrowth, so Magen-Darm, einfach ja Problem, muss ich jetzt nicht ins Detail gehen. Und dann noch mehr Probleme mit Antibiotika und alles. Und ich war wirklich 1,5 Jahre, war ich eigentlich out. Und in der Zeit, ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau, was mich wirklich noch da ich weiß nicht, wieso ich nicht einfach gesagt habe, hey, ich habe keine Lust mehr. Ich glaube, es war irgendwo einfach in mir drin, dass ich nicht gern aufgebe, was sicher mal auch schon ein Vorteil ist, aber auch, weil ich ja einfach den Sport auch sehr gern gemacht habe und dann mit dem neuen Studium, der ein bisschen mehr Ausgleich, konnte ich da irgendwo den Rang finden und dann auch die Gesundheit war dann irgendwann wieder besser. Aber es gibt, ich glaube, in jeder Karriere gibt es diese Momente und das, wenn ich so zurückdenke, wenn ich da aufgehört hätte, da hätte ich alle meine 10 WM-Titel hätte ich dann nicht gemacht. Also es ist schon eigentlich extrem und gleichzeitig glaube ich, dass auch wenn ich einen anderen Weg gegangen wäre, der wäre sicher auch gut gewesen, aber er wäre ganz anders gewesen. Ja. Ja.
Kommen wir jetzt langsam zum tatsächlichen Karriereende. Wann hast du gespürt, dass du vielleicht nicht mehr bereit bist, alles dem Sport unterzuordnen?
Ja, das war jetzt nicht so ein Tag, wo ich aufgewacht bin und gesagt habe, na, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das ist ja schon eher ein Prozess. Mhm. Ich glaube, das erste Mal, wo ich jemals überlegt habe, will ich das noch, war 2018 nach dem Qualenbissrennen. Und zwar, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie ich das noch toppen kann. Es war wie so, es gibt kein, niemals werde ich nochmal so ein crazy Rennen zustande bringen. Und irgendwo, das war vermutlich schon auch ein bisschen mein Anspruch, dass ich irgendwie einfach diese, ja, extrem tollen Rennen, so, ich habe die Rennen immer so als Bild gesehen, dass ich ein Bild male. Also, und jedes Rennen ist ein bisschen anders. Und dort hatte ich das Gefühl, ich hatte das perfekte Bild. Einfach, weil es halt so speziell war. Und dann ist es wie normal, dann überlegt man, okay, ja, nein, ich bin immer noch motiviert, dann macht man noch ein Jahr, dann kam ja noch Covid und ja, ich habe mich dann einfach ein bisschen auf andere Weise motiviert mit der Foundation, wo wir ja sicher auch noch sprechen drüber, so einen anderen Grund zu haben, auch ja, in den Medien präsent zu sein und das war irgendwo so, hat mir auch geholfen oder auch noch einen anderen Purpose zu haben neben dem Sport, irgendwas zurückzugeben und das hat mich dann wie auf eine neue Art motiviert, also ich glaube, das war ganz wichtig, dass ich während der ganzen Karriere hatte, habe ich immer wieder andere Motivationen gefunden und dann kam 2022 und dann irgendwann habe ich mir schon, ja, macht man sich die Gedanken, ob man das noch will. Und ich glaube, das Leiden oder das hart arbeiten auf ein Ziel, das hat mir eigentlich bis zum Schluss Spaß gemacht. Also das habe ich, oder eben Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber das hat, war nicht das Problem. Aber der Lebensstil ist halt schon sehr, ja, ist schon sehr, manchmal auch einsam oder ein bisschen isoliert, weil man halt dann schon auf vielen Hochzeiten nicht nicht hingehen kann. Und ich glaube, das war dann irgendwann auch ein bisschen der Ausschlaggeber. Und wo ich dann im 2023 noch den Weltrekord, das war so das letzte Ziel oder eigentlich mein Ziel, wo ich irgendwo immer ein bisschen hatte, aber nie gesagt habe. Und wo ich das erreicht habe, habe ich schon gedacht, jetzt könnte ich eigentlich aufhören. Das war das so ein bisschen dieser Moment. Und dann habe ich ja dann Ende der Saison, habe ich mich dann auch entschieden, dass ich noch ein Jahr mache. Das habe ich ja dann im 24 früh auch kommuniziert. Und ja, dann kam es ein bisschen früher, wie ich das wollte, aber es war ja schon sicher gut durchdacht. Also genau, habe ich dann eigentlich, ja, kam es dann. Also ich bin ein Fan von, dass alles so kommt, wie es muss. Und ich glaube, dass es wirklich, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, dass dann beides zusammenkam. Der Kopf war eigentlich früher fast schon ready, den Schritt zu machen, und der Körper. Ich glaube, wenn der Kopf noch gewollt hätte, hätte ich eine Lösung gefunden. Hätte ich auch noch weitermachen können, aber für mich war dann irgendwann wirklich so, nein, jetzt ist es gut, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt.
Ja. Viele Sportler sagen, dass mit dem Rücktritt wie so ein kleiner Teil von ihnen sterbe, und kürzlich gab es einen Doku über dich und dein neues Leben auch, und du hast da gesagt, du kannst jetzt eigentlich fast mehr dich selbst sein. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, ich bin schon, wie soll ich sagen, ich bin extrem interessiert und mache auch gern extrem viele Sachen. Und ich glaube, das ist jetzt, was ich mit dem Spruch meine, dass ich mehr jetzt in meine Energie in verschiedene Projekte auch reingeben kann, die mich enorm erfüllen. Und vorher ist alles auf eine Karte zu setzen, ist auch extrem erfüllend, extrem befreiend, weil du einfach nur ein Ziel hast. Aber ich glaube, jetzt kann ich ein bisschen auch die ganze Seite auch vom Marketing, eben auch meine eigenen, also jetzt haben wir da das Ride in Vino, den Event, wo wir aufziehen mit meiner Freundin zusammen, und dann die Foundation, wo wir die Reise organisieren nach Kenia, machen wir eine Bike Safari, um Geld zu sammeln. Und hatte ich viele Ideen, aber ich musste mich immer so ein bisschen, okay, nein, Fokus auf, eben mein Job war schnell zu sein. Und ja, jetzt kann ich diese Seite schon viel mehr ausleben, und das also genieße ich auch, ja.
Mhm. Du hast vor kurzem schon angedeutet, wie das mit der Foundation zustande kam, dass du auch ein bisschen was zurückgeben willst. Kannst du noch ein bisschen mehr über die erzählen?
Ja, das hat, also eigentlich der Start ist eigentlich eher traurig, aber gleichzeitig auch ein schöner, also ja, schön, dass ich das jetzt machen kann, aber ursprünglich also mein Vater war viel in Kenia, und auch meine Stiefmami ist in Nairobi aufgewachsen. Und als er vor 3 Jahren von uns gegangen ist, wollte ich dort etwas zurückgeben. Und er war, er war Bergführer, Kilimanjaro ist zwar nicht wirklich in Kenia, aber hat ihn irgendwie 70 Mal bestiegen und dann hat auch viele Trekking-Tours in Kenia gemacht. Und er hatte da einen Unfall, und eigentlich, ja, so hat's angefangen, dass wir das Geld, das wir damals für das Krankenhaus bezahlen mussten, habe ich dann bezahlt, das haben wir irgendwann abgeschrieben, und plötzlich kam da von der Versicherung das zurück, und dann habe ich so zu meinem Stiefmami gesagt, hey, eigentlich sollen wir was Cooles machen mit dem. Und da sie dort aufgewachsen ist, kennt sie 2 Projekte. Das war so eine Frau mit einem kleinen Mittagstisch. Damals waren es etwa 200 Kinder, die sie jeden Tag eine Mahlzeit zubereitet hat, und ein Waisenhaus. Und dann haben wir die unterstützt und sind dann als Familie, also mit meinem Stiefmami und meinem Bruder und Schwester, runter, um die Projekte zu besuchen. Und als wir dort waren, es war wirklich ein enorm ja, mega berührender Moment, auch zu sehen, eben, wie viel wir schon bewirken konnten mit relativ wenig Geld. Und ja, als dann eben mein Vater gestorben ist, haben wir wirklich gesagt, hey, eigentlich sollten wir das größer machen. Und dann habe ich gefunden, ich kann auch meine Plattform ja eigentlich nützen, anstatt dass ich da einfach versuche, da mit meinen Mitteln zu helfen, können wir ja das auch im größeren Rahmen tun. Und jetzt, ja, jetzt haben wir 1000 Kids, die wir jeden Tag Mittag eine warme Mahlzeit geben können, plus haben wir verschiedene Projekte auch mit Schulen, dass wir die Kids an die Highschool und Internats aus dem Slum bringen können. Und auch mit AfriPads haben wir eine super Zusammenarbeit. Es sind Hygienartikel, die Mädchen in den Slums nicht haben. Das heißt, wenn sie ihre Periode haben, können sie 4 Tage lang eigentlich nicht in die Schule. Und das kostet uns 5 Franken für ein Jahr. Und so können wir den Girls helfen, dass sie eben in dieser Zeit auch ja, frei sind.
Ja, eine ganz andere Welt, in die du dort eingetaucht bist.
Ja.
Andere Projekte hast du auch schon angesprochen vorher mit der Fahrradmarke Feld, wo du ja, glaube ich, auch immer noch hilfst, das Rad weiterzuentwickeln. Dann bist du Investorin bei einer Sport-App und hast dort noch weitere Aufgaben. Was von deinen Projekten war so, also nimmt erstens am meisten Zeit ein im Moment und wo bist du am meisten ins kalte Wasser geworfen worden?
Ja, ich glaube schon im Office, im Büroleben, ne, wissen. Also ich arbeite ja auch für Movers, das ist eine Sportbelohnungs-App. Das heißt, wir belohnen die Menschen, dass sie aktiv sind und die Leute können dann mit den Punkten, die sie sammeln, mit den Aktivitäten können sie dann bei uns eigentlich, also wie in Miles & More, können sie dann einkaufen und oder tolle Preise gewinnen. Und dort mache ich auch, also bin ich zweimal in der Woche bin ich im Office und helfe da wirklich auch mit. Und ja, schon nur mal das Microsoft, wenn du da 10 Jahre nicht drin warst, wieder mal auf. Es war schon ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe das Glück, dass meine Freundin ziemlich gut da drin ist in all dem und hat sie mir da schon ein bisschen geholfen. Und einfach, ja, frustrierende Sachen, wenn du plötzlich nicht mehr weißt, wie. Ja, ich meine, das habe ich auch alles gelernt. Ich habe ja auch studiert, aber es ändert sich natürlich extrem schnell und irgendwie so Excel-Files dann zu machen mit meiner Geduld, war dann nicht immer ganz einfach. Aber ja, ich finde es extrem wertvoll. Ich meine, ich müsste das eigentlich nicht machen, da ins Office zu gehen, aber ich finde es mega bereichernd. Ich lerne extrem viel auch und ja, für mich ist wirklich so jetzt das Ziel, ja, irgendwo die Menschen zu motivieren, einen guten Lebensstil zu haben, gesund zu sein und ja, fit ist relativ, es muss nicht Spitzensport sein, aber einfach einen aktiven Lebensstil zu fördern. Und das kann ich jetzt mit diesen verschiedenen Projekten machen. Und ja, also mit Mover macht das extrem Spaß, auch da wirklich im Office zu sein. Und Bonus ist noch, dass das neue Office irgendwie 400 Meter vom, wo meine Freundin wohnt, ist. Also kann ich mich nicht beklagen. Der Arbeitsweg ist sehr, sehr gut machbar.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Ja, ich hätte noch viele weitere Fragen, aber ich lasse jetzt Ihnen den Vortritt.
Viele Leistungssportler haben ja so Sportrituale, die sie sozusagen machen. Mhm. Haben Sie da sowas?
Ja, ich habe nur ein Ritual. Weil ich bin nicht Fan von Ritualen, weil die können dann auch sehr schnell einschränkend sein. Wenn man dann irgendwo Pasta in Japan sucht und nur Reis bekommt, ist das dann schwierig. Aber ich hatte ein Ritual, das habe ich wirklich fast überall durchgezogen. Das war ein Glas, vielleicht vermutlich nicht das, was du jetzt denkst, ein Glas Rotwein 2 Tage vor dem Rennen. Ja. Natürlich nicht so ein großes, sondern schon ein bisschen in Moderation. Aber das war wirklich vielleicht, also ich meine, klar, Alkohol ist nicht gut, aber es ging da mehr um den Moment, auch mit dem Team einen kleinen Moment zu haben. Die Nerven waren meistens sehr angespannt, eben wenn man weiß, dass so viel auch daran hängt, dass eben die Leistung dann stimmt am Tag X. Und das war so ein kleiner Moment, auch das Team noch wieder ein bisschen zusammenzukommen. Also meistens war das Team jetzt zum Beispiel auch einfach meine beste Kollegin und ich. Also es war nicht immer so ein Riesenteam, aber einfach das ein bisschen zu feiern. Und ja, das habe ich. Aber
das ist ja mehr so ein soziales Event. Ich meine, so ein individuelles Ritual, das man alleine, das man immer machen muss. Ja, Ronaldo immer mit dem linken Fuß aufs Feld zuerst oder wie auch immer. Egal, so.
Nein, es war schon mein Ritual. Wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich nicht ein gutes Gefühl gehabt. Genau. Nein, sonst hatte ich kein anderes. Das war wirklich mein einziges.
Ich möchte noch mal auf die Quali zu sprechen kommen. War das mit dem Rennen dann wirklich einfach alles erledigt oder gab es da keine längerfristigen Nachwirkungen oder sogar noch Doping, nachgewiesenes Doping, das man hätte feststellen können? Oder zumindest war das dann einfach weg aus dem Körper?
Also Doping war sicher nicht, weil ich wurde danach ja kontrolliert und das hätte dann schon angezeigt. Aber ich würde jetzt mal annehmen, dass das nicht auf der Liste ist. Und ja, nein, also es war natürlich, hatte natürlich eine kleine Narbe, aber sonst, das ist ja schon im Moment, wo es einfach brennt und auch die Unsicherheit halt, ich konnte ja nicht mal schauen, wie mein Arm aussieht. Also es war dann eigentlich das erste Mal, wo ich hinschauen konnte, war, wo ich aus dem Wasser kam. Und von dem her war das nichts lebensbedrohlich. Es ist einfach sehr ein ungünstiger Moment, wenn man die Arme braucht. Aber nein, ich hatte keine Schäden davon.
Wie konntest du am Wettkampftag mental stark bleiben?
Indem ich mir immer überlegt habe, weshalb ich es mache. Was spornt mich an? Wieso bin ich eigentlich hier? Und das war für mich oft einfach, weil wenn man so am Leiden ist, denke ich, ist es wichtig zu wissen, man macht das nicht für jemand anderes, sondern für mich war es immer für mich selber. Und einfach Schritt für Schritt zu gehen. Also nicht zu weit vorauszuschauen, sondern wirklich im Moment zu sein und einfach zu überlegen, jetzt noch bis zur nächsten Kurve oder bis zum nächsten Kilometer und so eigentlich Schritt für Schritt sich zu motivieren, hat mir immer sehr geholfen.
Noch eine weitere Frage. Du warst ja viel verletzt in der letzten Zeit, bevor die Karriere endete. Und ich bin selber Triathletin, aber im Sprint. Und ich bin momentan seit 2 Jahren verletzt und es ist manchmal etwas schwierig, wieder in den Kurs zu kommen und immer motiviert zu bleiben. Aber ich bin es immer noch, aber trotzdem denke ich, manchmal ist es schwierig, wieder sich aufzuraffen und weiterzumachen.
Ja, das tut mir leid, dass du verletzt bist. Also ich glaube, vielleicht hilft dir die Story ein bisschen, wo ich da 1,5 Jahre auch Schwierigkeiten gehabt habe. Ich glaube, solange es dir immer noch Spaß macht und du die Sportart gern machst, dann unbedingt weiterkämpfen. Und ich glaube, wo ich verletzt war, habe ich schon auch versucht, natürlich verschiedene Lösungen zu suchen. Das ist natürlich schon auch wichtig. Also nicht einfach durch die Verletzung durchzutrainieren, sondern versuchen herauszufinden, wo das Problem ist. Und da können dir sicher Ärzte oder Coaches helfen. Und dann hoffe ich, dass du diese Zeit durchstehst. Und eigentlich jede schwierige Zeit kommt dann wieder nach jeder schwierigen Zeit kommt wieder eine gute Zeit. Das hat mir auch immer geholfen, dass du dich an dem festhalten kannst.
Wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst, insbesondere jetzt als du von der Kurzdistanz zur Langdistanz gewechselt bist und noch so ein bisschen ein Underdog warst, oder als du deinen ersten großen Sieg, zum Beispiel 2014 in Ironman, mit dem 2. Platz gefeiert hast, hast du dort mal einen Ratschlag oder einen Tipp von irgendjemand bekommen, den du extrem wertvoll fandest und auch für der Rest deiner Karriere geblieben ist, also sei das von einem Coach oder von einem Familienmitglied oder Freund? Ja.
Ja, also mein Coach hat mir sicher sehr viel geholfen, auch im mentalen Bereich. Und ich glaube, ein wie sagt man, Tipp war eben, dass ich mir den Druck selber mache und eigentlich nicht mich beeinflussen lassen soll, was die anderen denken. Und das muss ich mir immer wieder in Gedanken zurückholen, weil es schon natürlich, auch wenn man dann mal gewonnen hat, spürt man den Druck, das ist wirklich sicher so. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man immer wieder überlegt, hey, wieso machst du es für dich selber? Und wenn man Druck spürt, ist es oft eben der eigene. Und ich glaube, da hat mir geholfen, eben einfach zu versuchen, das Beste zu geben und nicht, das war auch ein guter Tipp. Also fokussiere ich auf den Effort und nicht auf das Resultat. Das habe ich eigentlich, ist wirklich, geht man ziemlich schnell falsch, weil ganz oft, ich habe das ja dann auch irgendwann gewusst, ich will ja gewinnen. Also dann fokussiert man sich auf den Sieg. Aber das Problem ist, du kannst den Sieg eigentlich nicht beeinflussen. Du kannst nur deine Leistung beeinflussen. Und das heißt, es hilft nicht, sich auf etwas zu fokussieren, was man nicht beeinflussen kann, sondern es ist viel besser, wenn man sich auf die Leistung fokussiert, und dort hat man dann auch, dort kann man es eben drehen, weil man einen Einfluss hat.
Es gibt eine schöne Definition eines Champions, und die lautet: A champion knows how to suffer longer. Ich glaube, das trifft auf dich zu.
Ja, das kannst du definitiv so sein. Ja, würde ich auch unterschreiben. Danke. Gehört natürlich dazu, ja.
Gibt es ein Projekt, ein sportliches Projekt, so à la Jonas Deichmann, wo dich würde interessieren? Ich weiß auch nicht, einmal ums Mittelmeer fahren mit dem Velo oder rennen oder irgend so etwas.
Nein, also Hochdeutsch.
Ja, bleib mir beim
Hochdeutsch. Im Moment nicht. Ich habe wirklich, meine Ziele sind wirklich mehr in den Projekten, wo ich jetzt drin bin mit den Startups und auch die Foundation weiterbringen, Kids zu helfen. Aber sportlich würde ich das, so wie ich jetzt in der Fitness, wo ich jetzt bin, würde ich mir das, glaube ich, keinen Spaß machen, da um das, was hast du gesagt, um das Mittelmeer zu radeln. Ich weiß gar nicht, ob das geht, vermutlich nicht.
Wie gewichtest du deine Ernährung bei den Erfolgen?
Ja, es hat definitiv einen großen Einfluss. Ich weiß jetzt nicht, ob du Zahlen willst, aber ich sag mal, wenn ich das jetzt in Zahlen ausdrücken müsste, von Training, Erholung und Schlaf, ist vielleicht Ernährung 20%. Also schon ein wichtiger Teil, weil am Schluss ist es das, was du in dich reingeht, das ist, mit dem kann dein Körper arbeiten, und wenn da nur schlechtes Zeug reingeht, dann kommt auch nichts Gutes raus.
Und was war das gute Zeug, das reinging?
Ich war immer ein großer Befürworter für möglichst natürlich. Das heißt, also man muss ein bisschen unterscheiden. Ich finde, Ernährung ist extrem komplex, aber ich versuche es möglichst simpel zu halten. Und man muss unterscheiden zwischen Performance, also kurz vor dem Training oder Wettkampf. Und ich würde mal sagen, am Wettkampf ist gar nichts gesund, was man da nimmt. zu allgemeines Leben, also das heißt, wie ist man ein gesunder Mensch und somit auch gesunder Athlet? Und wenn man den Aspekt eben gesunder Athlet anschaut, dann würde ich sagen, möglichst viel Gemüse, möglichst farbig, möglichst viel Protein, gute Fette, Nüsse und die Kohlenhydrate eigentlich nur, wenn man sie braucht. Also für vor dem Training und dann auch gewisse natürlich nach dem Training, aber so, die Kohlenhydrate sind die man viel mehr, also je nachdem, wenn man 6 Stunden trainiert, muss man viel mehr Kohlenhydrate essen, wie wenn man 1 Stunde trainiert. Aber der Rest ist eigentlich für alle ähnlich. Also klar, das Protein geht dann auch ein bisschen hin und her, aber einfach so Prinzip. Und performanceorientiert ist dann einfach Kohlenhydrate und auch Zucker. Und das heißt, das ist auch der Grund, wieso ich vor dem Training oft einen Red Bull getrunken habe. Und weil man einfach vor dem Training willst du die Energie und du willst die Kohlenhydrate. Also da habe ich auch viel mal einen Kuchen gegessen. Einfach am Schluss, wenn du die Energie nicht hast, kannst du nicht leisten. Und im Wettkampf ganz extrem, da ist das wirklich, also ich habe da bis zu 150 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir genommen, also ist enorm. Hat nichts mit gesund zu tun, sondern ist einfach, um die Leistung abzurufen. Und von dem her, ja, macht man ja auch nicht jeden Tag.
Die kleine Schweiz ist ja eigentlich recht visibel auf dem internationalen Parkett im Triathlonsport. Was bräuchte es aus deiner Sicht, dass man auch mal drei Schweizer auf dem Podest sieht, wie erst in Norwegen gegangen ist? Machen wir genug für den Sport? Hast du dich immer genug unterstützt gefühlt mit der Infrastruktur?
Ja, das ist eine schwierige Frage, auch sehr politische Frage natürlich. Ja, ich glaube, drei Sportler auf einem Podium an der WM zu haben, ist schon sehr ein Jackpot. Ich glaube, wir können uns ziemlich stolz oder wir können sehr stolz sein auf die Athleten, die wir haben. Ich glaube, wir haben wirklich eine enorm hohe Qualität, sicher auch tolle, gute Radfahrer, was im Triathlon auch wichtig ist. Und auch über eine lange Zeit mit Natascha, Nicola Spierig, dann ich mache noch ein bisschen und jetzt haben wir ja auch noch viele junge Athletinnen und Athleten, die kommen. Es ist immer extrem schwierig. Ich sag mal, wenn man in ein öffentliches Bad geht in der Schweiz, ist man weniger willkommen wie in Australien und in Amerika oder vielleicht auch in Norwegen. Und das, ich sag mal, das braucht vielleicht, ja, der Sportler ist in der Schweiz, wenn er noch nicht so gut ist, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, da Ausnahmen zu erhalten. Ich glaube, wir sind recht gut in einem Konzept und wir haben auch gute Clubs und ich glaube, ist es wichtig, dass man die fördert und da auch gute Coaches hat. Also ich glaube, die Coaches sind dann auch wichtig, dass es dann eben auch gute Athleten gibt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir haben nicht einen schlechten Nachwuchs. Also ich bin da sehr zuversichtlich.
Hallo.
Hallo.
Ich möchte nur fragen, nach einem Rennen, hattest du eine spezielle Belohnung, die du dir gegeben hast?
Also ich würde nicht sagen Belohnung, weil ich finde, es ist dann schon ein recht hartes Rennen, dass ich dann mir das... Also meinst du jetzt mit Essen oder so oder einfach irgendwie? Also was ich einfach immer Lust hatte nach dem Rennen war, logischerweise, wenn du 8,5 Stunden nur Zucker isst, das etwas Salziges, also ein Burger und Pommes war eigentlich wirklich immer, oder Pizza war so das Highlight. Und sonst, ja, ich finde immer Belohnung ein bisschen schwierig, weil das heißt, dass du vorher eigentlich nicht durftest. Von dem her, okay. Ja, ich sah die Belohnung einfach so in einem schönen Moment irgendwo essen gehen mit dem Team oder der Familie. Meine Familie ist auch viel mitgekommen. Und das einfach zu genießen, den Moment zu genießen und da ein bisschen relaxed zu sein. Aber jetzt nicht irgendwie, dass ich mich da irgendwo einkaufen, also doch, wo ich 15, noch 18 war oder so, habe ich mich noch anders motiviert. Da war ich einmal am Weltcup und da gibt's Preisgeld bis zum 15. Platz und ich war auf dem 16. Platz. Und ich habe gewusst, wenn ich die noch hole, dann kann ich mir ein paar irgendwie Miss 60 Jeans kaufen. Und habe ich alles gegeben, habe es geschafft, ja. Ja, so kleine Tricks, die sind wichtig, aber sonst, ja, darf man sich auch sonst belohnen.
Hoi, Daniele.
Hoi, Rolf.
Bezüglich den Männern vor allem nimmt es mich manchmal Wunder, wohin die ganze Reise noch geht, auch mit den Zeiten. Also heute, wenn du nach 45 Minuten nicht rauskommst, nicht 4 Minuten Rad fährst mit 420 Watt und dann 2,35 läufst, dann wirst du durchgereicht. Irgendeinmal ist das mit der Nutrition und mit der Aerodynamik und mit den Carbon-Schuhen dann irgendwie erledigt. Wohin geht die ganze Reise noch? Wohin kann man sich noch entwickeln? Und ich finde es manchmal auch ernüchternd, wenn du nicht in der Lage bist, eben diese 2:35 zu laufen oder 2:40 von mir aus, dann wirst du durchgereicht und du kannst nach Hause gehen eigentlich, oder? Das Rennen startet meist nach dem Fahrrad, bei den Männern insbesondere, und der gute Läufer gewinnt. Und ja, wohin geht das Ganze? Auch bei den Frauen natürlich kannst du jetzt übertragen mit ein bisschen anderen Zeiten.
Ja, also es natürlich ist die Verbesserung schon extrem. Ich glaube, das Schöne ist, man gewinnt nicht nur mit dem Laufen. Es scheint vielleicht so, dass man die schnellen Laufzeiten haben muss, aber schlussendlich muss man auch Radfahren können. Und ich glaube, das hat sich jetzt schon ein bisschen gezeigt, dass halt der Triathlet auch in der Langdistanz extrem ausgeglichen ist. Also man kann keine Schwächen mehr haben. Aber ja, da würde ich eigentlich nur sagen, welcome to the Spitzensport. Also ich glaube, das ist halt Teil davon. Also ich habe das erlebt bei den Weltcups. Da, wenn du da nicht die 32, 33 läufst auf 10 Kilometer, dann wirst du auch durchgereicht. Und es ist schon hart. Es ist vor allem hart für die, die dann eben oft 15. sind und eben nicht in die Preisgelder kommen und dann vielleicht auch nicht so spannend sind für die Sponsoren. Also das ist so, ja. Aber ja, man wird nicht Spitzensportler, wenn man kein Durchbeißvermögen hat. Also ja, ich glaube, es zeigt halt, also sicher die Materialentwicklung ist extrem faszinierend, aber ich glaube, da jetzt mit der Ernährung haben wir auch nochmal, ich meine, die Kohlenhydrate pro Stunde ist ja schon fast beängstigend, die man jetzt mit den neuen Pulverchen reinbekommt. Und von dem her, es zeigt halt wirklich, dass es ein Feintuning ist auf höchstem Level, und das macht den Sport aber natürlich auch spannend, und es bringt auch extrem spannende Rennen, weil man nicht weiß, wer gewinnt. Ich glaube, das ist ja eigentlich für den Zuschauer das, was man will, dass es halt wirklich nicht klar ist. Außer vielleicht beim Christian, aber er gewinnt auch nicht immer, der Blumenfeld.
Vielen Dank zuerst für die gute Zusammenfassung bezüglich der Ernährung. Ich arbeite im Spitzensportbereich, im Bereich Ernährung, und ich fand das extrem gut zusammengefasst, auch zu zeigen, die Ernährung, man soll es auch etwas locker angehen, weil was wir häufig sehen, sind Athletinnen, die nicht genügend essen, einfach auch im Zusammenhang mit dem Körperbild. Genau, meine Frage war noch, ich finde es enorm bewundernswert, wie du diesen Übergang geschafft hast. Man weiß ja von vielen Spitzenathleten, dass das nicht so einfach ist und dass man bis dahin einen Coach hat und danach niemanden mehr. Und mich nimmt es Wunder, ob du jemanden hattest, der dich begleitet hat in dieser Zeit. Einen Coach oder eine Mentaltrainerin?
Also, ja, also ich würde erstens sagen, dass die Zeit noch nicht ganz vorbei ist. Also ich fühle mich schon auch immer noch so in dieser Phase, wo ich noch am Herausfinden bin, wie viele Stunden oder wie viele Minuten Sport brauche ich pro Tag, wie will ich meinen Tag aufteilen. Wer mir geholfen hat, also vielleicht zuerst zu sagen, es für mich war natürlich das ja auch nicht, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wenn man mit 22 aufhört. Es gibt viele Sportarten, wo vielleicht man zwischen 22 oder 25 schon aufhören muss, weil es einfach, die Sportler es nicht erlaubt, länger zu machen. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist. Man hat schon ein bisschen mehr herausgefunden, was man will und was man nicht will. Und ich würde jedem empfehlen, natürlich da auch sich nicht zu früh, aber schon auch Gedanken machen, hey, was gibt es sonst noch? Und ich glaube, jetzt die Sportler, die auch jetzt gut sind, die lernen, mit Social Media umgehen. Das ist eigentlich Selbstvermarktung. Wenn du das kannst, dann kannst du auch ein Produkt vermarkten. Und das sind alles auch Learnings, die man dann eigentlich eins zu eins, oder nicht ganz eins zu eins, aber einfach, wo man dann auch in einem Business umsetzen kann. Also von dem her würde ich immer auch einen jungen Athleten empfehlen, sicher sich Hilfe holen, auch im Management, aber nicht, ich habe auch immer ein bisschen mitgeholfen. Ich wollte immer bei den Verhandlungen wollte ich dabei sein. Ich wollte wissen, was wir sozusagen verkaufen, was wir geben und was wir zurückbekommen. Und das hat mir schon auch geholfen, in dem Bereich mich weiterzuentwickeln. Und zu deiner Frage, wer mir danach oder in dieser Zeit geholfen hat, das sind ganz viele Menschen, also von meiner Freundin zu meinen Freunden, auch mit dem Coach, mit ehemaligen Athleten, die schon zurückgetreten sind. Da habe ich auch, eigentlich viele meiner Freunde sind die eigentlich schon zurückgetreten. Und ja, ich glaube, da ist ein Austausch sicher wichtig und auch keine Hemmung zu haben, da zu fragen. Und ich glaube, da kann aber auch ein Psycholog helfen. Oder ja, es gibt ja Spezialisten, die einem da auch in dieser Zeit helfen können, wenn man nicht weiß, was man machen möchte. Ja, aber für mich war es einfach mehr mein Umfeld und ich würde schon immer noch als Prozess, und ich glaube, das Leben ist ja ein Prozess, das ist ja nie abgeschlossen. Ich glaube, ich werde auch nicht 30 Jahre das machen, was ich jetzt mache, aber das wird sich auch entwickeln und man dann verschiedene Prioritäten setzen. Ja, aber danke für dass du das mit der Ernährung zustimmst.
Ja. Ja, das mit dem Prozess und dem Leben, das immer weitergeht, ist doch ein gutes Schlusswort. Wir sind damit am Ende angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen, auch bei Daniela natürlich für die offene Auskunft und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.